Die Gemeinde und die Übrigen. Die Gemeinde und die Übrigen, das ist ein wesentliches Thema, wenn wir die Bibel betrachten. Gemeinschaft unter den Gläubigen, Gemeinschaft unter den Nachfolgern Jesu, ist ein sehr zentrales Thema in der Bibel. Manche Themen, die wir betrachten, scheinen nur den Einzelnen zu betreffen, wenn es um die Vergebung der Sünden geht zum Beispiel oder die Nachfolge Jesu, die Jesus im Glauben annehmen. Manche Themen scheinen vielleicht mehr theoretisch zu sein oder geben uns einfach einen Hintergrund, um Dinge besser einordnen zu können. Zum Beispiel der große Kampf. Viele Themen betreffen uns aber als Gemeinschaft der Gläubigen. Wenn wir ins Alte Testament schauen, dann finden wir dort eine Gemeinschaft der Gläubigen, nämlich das Volk Gottes, Israel, Juda. Wenn wir den Blick vom Alten Testament ins Neue Testament schweifen lassen, dann sehen wir, dass aus dem Volk Gottes die Gemeinde Jesu wird. Wir sehen, dass die Aufgaben, die ursprünglich auf dem Volk Israel gelegen sind, auf die Gemeinde übertragen werden. Wir sehen, dass die Geschichte, die mit dem Volk Israel begonnen hat, sich mit der Gemeinde Jesu im Neuen Testament fortsetzt. Wenn wir in unseren Alltag schauen, dann stellen wir fest, dass wir vielerorts wenig Gläubige um uns haben. Das kann zur Folge haben, dass wir unter Druck sind oder dass wir uns nicht wohlfühlen oder dass wir zumindest uns nicht gegenseitig im Glauben stärken. Vielleicht können wir wenig über unseren Glauben reden oder vielleicht wissen die Leute rund um uns auch, dass wir gläubig sind. Aber es ist nicht so einfach, mit jemand über den Glauben zu reden, der ihn selbst nicht angenommen hat. Vielleicht haben wir einen freundlichen Menschen, der uns zuhört, aber wir werden in einem Menschen, der Jesus nicht angenommen hat, niemanden finden, der uns effektiv im Glauben stärken kann. Die Gemeinde ist aber ein Zusammenhalt, eine Gruppe von Personen, die tatsächlich zusammenkommt, die sich gegenseitig im Glauben stärkt, die füreinander da ist, sich ermutigt, aufbaut, weiterbringt, zusammenhält, ja, wo man sich gegenseitig tatsächlich unterstützen kann. Wenn ich mich an Situationen erinnere, wo ich mit Menschen zusammen bin, wo wir den gleichen Glauben teilen, wo wir eine schöne, friedliche, harmonische, erbauende Zeit miteinander haben, dann verlasse ich solche Gemeinschaften wirklich gestärkt. Es tut mir gut. Es tut mir gut zu hören, dass andere dieselben Überzeugungen haben, dass andere für dieselben Dinge einstehen, dass wir füreinander beten, dass wir überzeugt sind, Gott ist mit uns, dass wir überzeugt sind, Gottes Prinzipien gelten auch heute noch und sie bedeuten einen Segen für uns und so weiter. Ja. Gemeinschaft unter den Gläubigen ist also sehr, sehr wichtig. Der Paulus schreibt in seinem ersten Korintherbrief im Kapitel 1, Vers 2 im Gruß an die Gemeinde folgendes. An die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Er schreibt einen Brief an die Gemeinde Gottes, konkret an die Korinther, aber er dehnt es aus an alle, an die Geheiligten in Christus Jesus, die Menschen, die wieder zu Gott gefunden haben, die sich getrennt haben von den Wegen der Welt, die aber wieder jetzt den Willen Gottes suchen und nach dem Willen Gottes leben wollen. An diejenigen, die dazu berufen sind. Und an alle, die Jesus als ihren Herrn angenommen haben. An diese schreibt er, wenn wir uns mit der Gemeinde in Korinth beschäftigen, dann sehen wir, dass dort nicht alles perfekt war. Aber das Ideal war, dass man gemeinsam Jesus nachstrebt. Dass man ihm ähnlich sein will, dass man von ihm lernen will, dass man sich gegenseitig stärkt, dass man gemeinsam im Glauben weitergeht und gemeinsam wächst. Die Bibel gibt uns eine ganze Reihe von Bildern, die uns deutlich machen, dass Gott von uns Gemeinschaft möchte untereinander, aber dass Gott auch mit uns Gemeinschaft möchte. Eines dieser Bilder ist dieses hier. 1. Petrus, Kapitel 2, 4 bis 5. Da ihr zu ihm gekommen seid, zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen zwar verworfen, bei Gott aber auserwählt und kostbar ist, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Das Bild, das hier der Petrus gebraucht, ist das Bild eines Gebäudes, eines geistlichen Hauses, wie er so sagt. Ja. Und er sagt zu uns, es gibt einen zentralen Stein, das ist dieser lebendige Stein, kostbar, auserwählt von Gott, dieser Stein ist Jesus. Und rund um Jesus lassen wir uns aufbauen, zusammenfügen zu einem Bau, er nennt auch uns lebendige Steine, und das Ganze gibt zusammen ein ganzes Gebäude. Bei einem Gebäude sind die Steine dicht aneinander. Da passt kein Blatt Papier mehr dazwischen. Man kann nicht bei dem einen Spalt durchblicken, der entsteht, wenn zwei Steine zusammenstehen, sondern die stehen eng zusammen, die sind dicht aneinander, die sind auch dicht mit Jesus verbunden. Einer trägt den anderen, zusammen ist man aufgebaut zu einem geistlichen Gebäude. Und das ist eines der Bilder, wo verwendet wird und zeigt, dass wir wirklich dicht aneinander stehen, dicht zusammenstehen, eine Einheit bilden. Und das, was wir zusammen bilden, etwas ergibt, wo ein Einzelner nie in der Lage wäre zu bilden. Es gibt weitere Bilder in der Bibel. Zum Beispiel finden wir dort das Bild des Weinstocks in Johannes Kapitel 15, 1 bis 6. Jesus sagt, er ist der Weinstock und wir sind die Reben. Wir müssen verbunden sein mit ihm, um fähig zu sein, irgendetwas zu tun in seinem Sinne. Der Weinstock und die Reben, das gibt uns ein Bild, wo wir wieder ganz deutlich sehen, der Einzelne ist verbunden mit Christus, aufs Engste, ganz eng. Aber die Reben sind auch verbunden in Christus am Weinstock. Da sind mehrere Reben drauf. Es gibt nicht eine Rebe, die für sich einfach irgendwo im Abseits besteht, sondern nur am Stock, wenn wir am Stock dran sind, dann sind wir fähig, etwas zu tun. Dann sind wir lebendig. Ein weiteres Bild, das uns zeigt, wie eng wir untereinander und mit Jesus verbunden sein sollen. Die Gemeinde wird auch als Leib Christi beschrieben. Der Leib Christi, also wir sind die einzelnen Organe, die einzelnen Glieder. Und Christus ist das Haupt. Wiederum ein Bild, wo ausdrückt, wie eng wir miteinander verbunden sind. Ein weiteres Bild, das gebraucht wird, ist, Jesus ist der Hirte und wir sind seine Schafherde. Die Herde folgt dem Hirten, die Herde ist dicht am Hirten dran. Oder ein wunderschönes Bild ist, er ist der Bräutigam und die Gemeinde ist die Braut. Die beiden wollen zusammengeführt sein, sie sollen eins werden, sie gehören zusammen, sie sollen nicht mehr getrennt werden. Und ein ganz besonderes Bild finde ich jenes, wo das Volk Gottes mit der empfindlichsten Stelle am Körper des Menschen verglichen wird. Es gibt eine Stelle am Körper, wo wir ein kleines Härchen spüren. Würde ich ein kleines Härchen hier auf die Hand nehmen, dann wäre das unbedeutend, ich würde es wahrscheinlich nicht wahrnehmen. Würde ich aber ein kleines Härchen, eine Wimper ins Auge geben, dann macht mich das ganz kribbelig. Die muss raus und zwar möglichst schnell, denn das juckt und brennt und ist sehr unangenehm. Das heißt, das Auge, der Augapfel ist unsere empfindlichste Stelle, den behüten wir und beschützen wir. Wir halten die Hände davor, wir geben Schutzbrillen drauf oder wenn uns was reinfällt, wird das ausgewaschen. Gott sagt, sein Volk ist wie sein Augapfel. Und so sehr hat er es lieb und so sehr beachtet er es. Alle diese Bilder drücken eine sehr enge Verbundenheit von Gott und den Gläubigen aus und auch den Gläubigen untereinander. So soll die Gemeinde ein enger Verband sein, zusammengehören, zusammenhalten, füreinander da sein, aber auch mit Gott zusammenhalten. Die Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo man zusammenkommt und Zusammenhalt hat, aber die Gemeinde zeichnet sich auch durch bestimmte Eigenschaften und Kriterien und Qualitäten aus. Im 1. Petrusbrief, Kapitel 1, 14 bis 16, Schreibt der Petrus, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, sollt auch ihr heilig sein in eurem ganzen Wandel. Denn es steht geschrieben, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Die Gemeinde, das Volk Gottes, ist eine Gruppe, die sich heiligt. Und heiligen bedeutet, sich ganz Gott weihen, für Gott bestimmt sein, für ihn leben, nach seinen Prinzipien leben, im Gehorsam ihm gegenüber leben. Und nicht einfach irgendwie, nach Lust und Laune, nicht einfach irgendwelchen Wegen folgen, nicht einfach irgendwelche Dinge tun, sondern sich an das, an dem orientieren, was Gott gegeben hat. Die Gemeinde soll heilig sein. Die Gemeinde macht einen Unterschied. Die Gemeinde ist nicht wie die Welt oder nicht wie die Gesellschaft rundherum, sondern die Gemeinde orientiert sich an den Prinzipien und an den Geboten Gottes. Wir wissen, dass wir alle am Weg sind, dass wir ja nach dem Streben, was Gott uns nahelegt, dass wir in seiner Kraft die Sünde überwinden wollen. Und wir wissen auch, dass es uns manches Mal nicht gelingt und dass wir einen Fehltritt machen. An der Stelle möchte ich auf den ersten Johannesbrief zurückgreifen. Der erste Johannesbrief, da sagt Johannes Folgendes. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 1. Meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Also der Appell ist klar und das Ziel ist klar, wir sollen nicht sündigen, wir sollen heilig sein, ja. Und er fährt dann fort, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Wir wollen einen heiligen Lebenswandel führen. Wir wollen das Gute tun und das Böse meiden. Und wenn es uns doch einmal nicht gelingt, dann gehen wir zu Jesus. Wir bitten um Vergebung und wir bitten ihn, dass er uns hilft, es in Zukunft besser zu machen. Das unterscheidet uns. Es geht nicht darum, das Ziel ist, dass wir tatsächlich nichts Böses mehr tun. Aber wenn es uns nicht gelingt, dann bleibt das Ziel aufrecht. Und wir haben jemand, der uns dabei hilft, und das ist Jesus. Wir sind nicht wie andere, die noch Vergnügen am Bösen haben oder gar also andere dazu anleiten, sondern wir streben danach, das Böse in der Kraft von Jesus und dem Heiligen Geist zu überwinden. Wir wollen heilig sein, ja. Im Epheserbrief schreibt der Paulus Folgendes, vom Vers 25 weg. Ihr Männer, liebt eure Frauen, gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat, damit er sie heilige, nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzeln noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ein gewaltiger Anspruch. Jesus selbst hat sich hingegeben. Jesus hat die Gemeinde gereinigt. Er selber möchte oder er selber wirkt, dass die Gemeinde herrlich ist, dass sie keine Flecken und Runzeln hat, dass sie heilig und tadellos sei. Das ist der Anspruch und dorthin soll die Reise gehen und dorthin wird auch die Reise gehen. Jesus wird das bewirken. Er gibt seinen Geist, damit das geschieht. Aber wir sollen das, was wir tun können, dafür einsetzen, damit wir das Böse meiden und das Gute suchen. Damit die Gemeinde ein heiliger Ort ist, ein Ort der Gemeinschaft untereinander und ein Ort der Gemeinschaft mit Gott. Diesen Anspruch, heilig zu sein und mit Gott zu gehen, den gibt es die ganze Bibel hindurch. Das finden wir also bereits im Alten Testament, aber auch im Neuen Testament. Ich nehme jetzt einen Bibeltext heraus, Offenbarung Kapitel 12, Vers 17. Dort heißt es, und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Der Drache, das ist der Teufel, der wurde zornig über die Frau, das steht für die Gemeinde, und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen, also mit den Nachkommen. Und mit denen, die noch übrig waren, dieses Prinzip der Übrigen, das sind diejenigen, die Gott die Treue halten. Viele gehen da verloren, viele gehen einfach irgendwelche Irrwege, die gehen zur Seite, aber ein Teil bleibt übrig, da ist ein Rest. Und dieser Rest, diese Übrigen, die hier sind, die zeichnen sich aus, weil sie die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Und ich denke, das spricht eine klare Sprache. Wir finden das Konzept der Übrigen bereits auch im Alten Testament. Da haben wir zum Beispiel Noah und seine Familie, die blieben übrig von dieser Katastrophe. Noah und seine Familie waren diejenigen, die auf Gottes Seite standen, die festhielten, die Gott treu waren. Noah war der Prediger der Gerechtigkeit. Diese acht überlebten die Katastrophe der Sintflut. Er hat sich ausgezeichnet, weil er ein gerechter Mann war, weil er den Willen Gottes gesucht hat und weil er nach seinem Gesetz gelebt hat. Hier gegen Ende der Zeit finden wir wiederum eine Gruppe, von der gesagt wird, sie befolgen die Gebote Gottes und sie haben das Zeugnis Jesu Christi. In Offenbarung Kapitel 19, Vers 10 wird uns gesagt, dass das Zeugnis Jesu der Geist der Weissagung ist. Offenbarung 19, Vers 10. Da heißt es am Ende von dem Vers, denn das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. An anderer Stelle lesen wir, das war Offenbarung Kapitel 14 und dort der Vers 12. Dass es diese sind, die die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Also diese Gruppe, diese Übrigen, das sind die noch auf Gottes Seite stehen. Der Rest, der hält die Gebote Gottes, der hat den Glauben Jesu, der hält den Glauben an Jesus aufrecht, aber sie teilen auch den Glauben von Jesus und sie haben das Zeugnis Jesu. Und das Zeugnis Jesu ist der Geist der Weissagung. Das heißt, dieser Gruppe wird auch die Gabe der Weissagung verliehen. Ja. Das sind die Kriterien, die diese Übrigen auszeichnen. Aber vor allem, sie sind Gott treu und gehen mit Gott. Wenn wir heute auf der Suche nach einer Gemeinde sind, dann ist es notwendig, dass wir darauf achten, dass sich diese Kriterien bei einer Gemeinde erfüllen, dass die Gemeinde Gott treu ist, dass die Gemeinde den Willen Gottes sucht, dass die Gemeinde so lebt, wie Gott es möchte, dass sie heilig leben, dass sie von Gott auch ausgezeichnet werden, indem sie das Zeugnis Jesu haben, den Heiligen Geist bekommen und dass sie auch die Gabe der Prophetie haben. Die Gemeinde existiert nicht nur für sich selber. Die Gemeinde ist auch nicht ein abgeschlossenes Konstrukt, sondern die Gemeinde ist ein offener Ort. Die Gemeinde ist eine Gruppe, die für Gott eintritt, die Gottes Willen sucht, die nach seinen Geboten lebt, die aber auch Gottes Auftrag erfüllt. Und Jesus hat den Auftrag der Gemeinde gegeben, den finden wir zum Beispiel in Matthäus 28, 19 und 20. So geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Jesus gibt hier einen ganz klaren Auftrag. Das heißt, geht hin, macht zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Also geht hinaus, geht zu den Menschen, trefft euch mit Menschen, macht diese Menschen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Ja. Die Menschen sollen unterrichtet werden, sie sollen das gute Evangelium kennenlernen. Sie sollen, wenn sie sich bekehrt haben, ihren Glauben bekennen durch die Taufe auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Sie sollen Jünger Jesu werden und wachsen in dieser Jüngerschaft. Sie sollen dem Meister ähnlich werden, Jesus nachfolgen. Und sie sollen ihrerseits dann auch wiederum hingehen und Menschen zu Jüngern machen. Das ist der Auftrag an die Gemeinde. Das ist der zentrale Auftrag. Diesen Auftrag hat die Gemeinde von Beginn an bis zum Ende der Zeit, bis Jesus wiederkommt. Solange werden wir bezeugen, dass Jesus der Retter und Erlöser ist, dass er unser Herr ist, dass wir ihm nachfolgen wollen, ja, dass er eines Tages wiederkommt. Ja, die Gläubigen leben in einer engen Gemeinschaft untereinander und mit Christus. Wir haben das an einigen Bildern gesehen. Es geht darum, dass wir eine enge Gemeinschaft bilden, untereinander, aber eben auch mit Jesus. Ihr Wesen spiegelt das Wesen des Herrn wider. Wir wollen Jesus ähnlich werden. Wir wollen heilig werden, so wie er war. Er ist unser Ideal, dem wir nachstreben. Und wir verkündigen die frohe Botschaft der ganzen Welt. Gott segne uns dabei, wenn wir dieses Werk tun.